Heute begrüßt sie Dietmar Ringel. In Berlin lebt jedes vierte Kind in einer Familie, die arm ist oder von Armut bedroht wird. Was bedeutet das für die Betroffenen, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes? Warum gibt es im reichen Deutschland überhaupt Armut? Und was bewirken die vielen Versuche von Politik und Zivilgesellschaft, dem etwas entgegenzusetzen? Darüber wollen wir in der nächsten knappen Stunde diskutieren, in der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Und das sind meine Gäste. Dr. Sabine Hübgen, sie leitet die Geschäftsstelle der Landeskommission zur Prävention von Kinder- und Familienarmut in der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Alexander Nöhring, Geschäftsführer des Zukunftsforums Familie und Mitglied im Koordinierungskreis beim Ratschlag Kinderarmut Berlin, und Elvira Berndt. Sie ist Geschäftsführerin von Gangway, ein Verein, der sich um Jugendliche und Erwachsene kümmert, die einen Teil des Lebens zumindest auf der Straße verbringen. Freiwillig oder vielleicht auch unfreiwillig, wir werden das erfahren im Laufe dieser Debatte. Herr Nöhring, wie sieht denn Kinderarmut, über die wir ja heute vor allem sprechen wollen, in Berlin konkret aus?
Kinderarmut ist natürlich immer eine Folge der Armut im Elternhaus. Also es ist nie losgelöst von der Familie, in der die Kinder leben. Kinder und Jugendliche leben und aufwachsen. Aber Kinderarmut ist ganz stark insgesamt ein Phänomen, was lebensprägend ist, weil Kinder, die unter Armutsbedingungen aufwachsen, in ihrer sozusagen in ihren wesentlichen Entwicklungsphasen eingeschränkt sind und im Vergleich zu nicht armen Kindern immer mehr leisten müssen. Das ist in Berlin genauso. Das heißt, arme Kinder müssen im Vergleich zu nicht armen Kindern eigentlich besser sein in der Schule, um den gleichen Bildungsweg zu machen. Sie müssen mutiger sein, um einen gleich großen Freundeskreis zu haben. Sie müssen stärker sein, um genauso in Freizeitaktivitäten teilnehmen zu können oder im Sportverein. Sie müssen sich viel stärker durchs Leben kämpfen, und das schon von früh an. Berlin ist die Hauptstadt der Alleinerziehenden, kann man sagen. Und das ist natürlich nicht per se ein Malus, aber Alleinerziehende sind aufgrund struktureller Diskriminierung weit überproportional armutsgefährdet. Es ist nur ein Einkommen vorhanden in den Familien meistens. Unterhalt fließt häufig gar nicht oder nur sehr mangelhaft. Das heißt, vor allen Dingen die materielle Entbehrung, also zu wenig Geld in der Familie, spielt im Alltag mit. Es ist jedes dritte Kind hier in Berlin. Bundesweit sagen wir immer, in jedem fünften Kinderzimmer spielt die Armut mit. Ich glaube, das
in jedem dritten, sagten Sie.
In jedem dritten in Berlin. In ganz Deutschland ist es etwa jedes fünfte Kinderzimmer, in dem die Armut präsent ist. In Berlin ist es bis zu jedes dritte Kind, was arm oder, wie wir sagen, armutsgefährdet aufwächst.
Frau Berndt, die Rede ist ja häufig von relativer Armut. Denn vergleichen wir uns jetzt mit anderen Ländern dieser Welt, da gibt es ja auch Kinder, die noch in ganz anderen Umständen leben müssen, wo gehungert wird, die nichts anzuziehen haben. Gibt es solche Fälle von absoluter Armut auch in Deutschland und speziell in Berlin?
Ja, natürlich gibt es die. Aber ich denke, wir müssen immer davon ausgehen, dass Armut ganz viele Gesichter hat. Also es wäre eigentlich sträflich zu sagen, so sieht das aus. Natürlich gibt es die Armut, die man sieht. Die Kleidung, die nicht da ist, das Sportshirt, was fehlt, der Badeanzug, der fehlt, die warme Jacke, die Schuhe, die Zähne, die nicht gemacht sind. Also das, was augenfällig ist. Aber es gibt natürlich unendlich viele Familien, die alles tun, damit diese Armut so nicht sichtbar ist und auch Kinder sie nicht permanent in ihrem Alltag erleben. Und diese 30%, die es in Berlin immer ungefähr sind, manchmal sind wir knapp drunter. Da gibt es zwei Bezirke, die sind Spitzenreiter seit Jahren. Das sind Neukölln und Mitte, der Regierungsbezirk der deutschen Hauptstadt. Also wir leisten uns wirklich was an Armut, muss man mal sagen, was wir dann so nicht auf die Reihe kriegen. Und die 30% werden, glaube ich, also ich bin da nicht so eine Spezialistin, so, aber die 30% werden, glaube ich, gemessen auf der Grundlage von Haushalten mit Transferbezug. Also wir haben vermutlich nochmal so eine Dunkelziffer, dadurch, dass Familien einfach alles tun, damit sie es anders auf die Reihe kriegen und trotzdem eigentlich mit in diese Kategorie fallen würden. Also die Zahl ist eher höher als niedriger.
Frau Hübgen, Sie sind Mitarbeiterin beim Senat. Das ist ein bisschen kompliziert, Ihre Amtsbezeichnung. Vielleicht erklären Sie uns mal konkret, was haben Sie mit dem Thema Kinderarmut zu tun?
Also in Berlin, da auch eben das Problem so groß ist und ja auch schon seit Jahren erkannt wurde, wurde in der letzten Legislaturperiode eine Landeskommission ins Leben gerufen, die wirklich ressortübergreifend, also aus den verschiedenen Senatsverwaltungen, aus den Bezirken, aus der Zivilgesellschaft, Interessenvertretung werden Mitglieder in diese Landeskommission entsandt, die wirklich das Ziel haben, an den Folgen von Armut und auch sozusagen in Richtung Armutsprävention wirklich nachhaltig zu wirken. Und es geht hier ganz viel um Infrastruktur, um Präventionsketten, um eben für Kinder in ihrem Aufwachsen. Also wir müssen ja bei Kindern und Jugendlichen denken wir immer ab der Schwangerschaft bis ins junge Erwachsenenleben und dass wir da eben eine lückenlose und eine passgenaue und kindzentrierte Präventionskette an Angeboten, Unterstützungen wirklich hinbekommen, die auch in Zeiten, wie wir sie jetzt haben, auch wirklich standhält.
Ist das eine Arbeit, ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, aber vor allem am Schreibtisch, wo Sie theoretische Dinge zusammenfassen, die dann auch wichtig sind natürlich, aber wo Sie gar nicht so unmittelbar mit den Menschen zu tun haben? Oder gehen Sie da auch raus, treffen Kinder, die betroffen sind?
Also wie Sie es richtig sagen, also der Großteil der Arbeit findet natürlich in der Senatsverwaltung statt, aber wir sind auch in ganz vielen Gremien vertreten oder auch sprechen eben mit Interessenverbänden, Interessenvertretungen und machen hin und wieder auch wieder Beteiligungsformate, wo wir auch direkt ins Gespräch gehen mit Kindern und Jugendlichen, die eben armutsbetroffen sind oder Armutserfahrungen in ihrem Leben gemacht haben.
Wir sprechen heute ja speziell über Kinderarmut. Es gibt auch viele Erwachsene, die arm sind, viele alte Menschen, die betroffen sind, Rentner, die mit einer ganz geringen Rente nach Hause gehen und nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen. So, was ist das Spezifische an Kinderarmut?
Wie ich schon vorhin gesagt habe, Armut von Kindern ist eigentlich immer die Folge von Einkommensarmut der Eltern. Also wir können immer davon ausgehen, dass Armut mit mangelndem Geld anfängt. Das ist sozusagen der Hauptgrund für Armut. So messen wir auch Armut. Sie haben ja gesagt, wir messen Armut in Deutschland vor allem relativ. Es gibt die absolute Armut, dass gehungert wird, aber es gibt eben ganz, ganz stark die relative Armut. Das heißt, ich kann nicht genauso an der Gesellschaft teilhaben, im Bildungsprozess teilhaben wie andere Gleichaltrige und ich bin immer vermindert, ich stehe immer zurück. Das ist die relative Armut. Ich glaube, das ist auch, da haben wir uns auch in Deutschland eigentlich weitgehend darauf geeinigt, dass das sozusagen der Fakt ist, wenn wir über Armut sprechen, wir wollen nicht die absolute Armut vergessen, aber das ist sozusagen der größte Teil. Und das macht eben für Kinder und Jugendliche sozusagen das Gesicht der Armut nochmal ganz spezifisch, weil sie aufwachsen. Wir gehören als Zukunftsforum Familie zu einem der großen Wohlfahrtsverbände in Deutschland, zur Arbeiterwohlfahrt, zur AWO. Und wir haben uns zusammen mit einem Forschungsinstitut, haben wir über 25 Jahre hinweg im Aufwachsen in einer Langzeitstudie sozusagen immer, haben wir Kinder und Jugendliche und dann junge Erwachsene in ihrem Aufwachsen begleitet, um genau mal zu verstehen, was es denn heißt, unter Armutsbedingungen aufzuwachsen. Und dabei sind vor allem vier Dimensionen sehr deutlich zutage getreten, in denen arme Kinder eingeschränkt sind. Das muss nicht sein, aber das Risiko ist sozusagen deutlich größer, hier eingeschränkt zu sein. Das ist im Bereich der Gesundheit, das ist im Bereich der Bildung oder wie die Forscherinnen sagen, im Bereich der kulturellen Ressourcen. Das ist im Bereich der sozialen Teilhabe, also Freundeskreise, soziales Leben, Sportvereinen. Und das ist im Bereich der materiellen Teilhabe, also dass wir auch das sehen, dass arme Kinder im Winter vielleicht nicht die Winterschuhe haben oder nicht die ausreichende Jacke oder dass auch für Eltern es schwerfällt, das Geld für die Klassenkasse aufzubringen. Also diese vier Dimensionen sind prägend im Aufwachsen, ganz besonders bei Kindern und Jugendlichen. Ein Satz noch, es ist in den letzten 20 Jahren, in denen sich Armut von Kindern eigentlich auf sehr hohem Niveau in Deutschland stabilisiert hat, wir kommen von diesen 20% bundesweit oder auch diesem fast Drittel in Berlin, kommen wir seit 20 Jahren nicht runter. Da fehlt auch der politische Wille. Und was sozusagen hier sich ein bisschen verschoben hat, ist, dass Kinderarmut immer länger anhält. Vor 20 Jahren war es noch im Durchschnitt 3 bis 4 Jahre, heute sind es 6 Jahre. Also es hält immer länger an, diese Erfahrung unter Entbehrung aufzuwachsen.
Auf den Punkt kommen wir noch zurück, warum das nicht vorangeht, warum diese Zahlen nicht sinken. Aber vielleicht doch, um das mal noch ein bisschen plastischer zu machen, Frau Berndt, die jungen Menschen, mit denen Sie zu tun haben, das sind jetzt nicht die ganz kleinen Kinder, aber doch junge Erwachsene. Vielleicht beschreiben Sie uns mal ein bisschen die jungen Menschen, mit denen Sie zu tun haben und was Ihnen da vor allem auffällt.
Also es war ja vorhin schon die Frage, ob wir mit Menschen arbeiten, die auf der Straße leben. Das tun wir auch in dem Bereich, aber 18 aufwärts, Open End, da arbeiten wir auch mit wohnungslosen Menschen. Unser Hauptschwerpunkt ist aber die Arbeit mit Jugendlichen und Gangway, der Name sagt das schon ein bisschen, kommt aus der Entstehungsgeschichte der großen Gangs in Berlin. Das haben alle, die hier im Publikum sitzen, nicht erlebt, weil das war Ende der 80er, Ende der 80er Jahre.
So lange gibt's
des
auch
letzten Jahrhunderts, ja? So lange gibt es den Verein schon. Damals gab es Zugespitztes, was es heute natürlich auch gibt. Jugendliche, die sich irgendwo getroffen haben, größere Gruppen gebildet haben, damals eben ganz große Gruppen, und die von den damals etablierten Systemen nicht mehr erreicht worden sind. Also Jugendzentren, Schule, da ging man dann vielleicht nicht mehr hin oder so. Und auch von allen anderen Institutionen nicht, die vielleicht Unterstützung geben können. Weil in aller Regel sitzt jemand in einer Institution, in einer Behörde und sagt, du kannst gerne kommen. Und wenn du mir sagst, was du möchtest, dann kann ich was für dich tun. Man nennt das so ein bisschen Kommstruktur. Und das ist eine große Schwierigkeit, gerade da, wo Menschen mit ihren Lebenslagen überfordert sind und Kinder und Jugendliche erst recht. Wenn niemand mehr hingeht und sich auch ein Bild macht davon, wo lebt jemand, wie will jemand leben, was braucht jemand? Wir gehen immer davon aus als Gesellschaft, wir wissen alles besser, was Leute brauchen, und wir fragen ganz selten. Und dann sehen wir gesellschaftlich ein Problem und dann finden wir irgendeine Lösung und kleben ein Pflaster.
Und Sie gehen auf die Leute zu, Sie warten,
genau, bis die kommen. Genau, wir haben Streetwork-Teams in ganz vielen Stadtteilen, die arbeiten jeweils zu dritt in einem großen Stadtteil von, für Bonnerinnen muss man das vielleicht nochmal erklären, so ein
Weil
Stadtteil
Bonner,
hat.
Bonnerinnen und Bonner hier im Saal haben,
muss ich mal genau, sagen. Genau, unter anderem, da geht es um Gebiete von 100.000 Einwohnerinnen ungefähr, wo so ein kleines Team arbeitet, die also in einem großen Spektrum arbeiten und dort gucken, wo halten sich Jugendliche im öffentlichen Raum auf. Und je enger die Wohnverhältnisse sind in einem Kiez, desto mehr drängen gerade Jugendliche eben auch in den öffentlichen Raum. Jemand, der ein Kinderzimmer zu Hause hat und alle Kumpels abends einladen kann oder nachmittags, der hat vielleicht gar nicht so sehr das Bedürfnis. Aber wer in engen Wohnverhältnissen wohnt, nutzt das noch viel stärker.
Also da ist der Zusammenhang auch zur Armut. Das sind auch häufig junge Menschen, die aus armen Verhältnissen kommen.
Ja, das sind natürlich, also es gehört zum Jugendlichsein dazu, dass man den öffentlichen Raum nutzt und die Dinge nicht nur tut, wo die Eltern um die Ecke gucken können. Also das tun andere Jugendliche auch. Aber natürlich ist das Angewiesensein auf andere Orte noch stärker dort, wo es viel Armut gibt.
Herr Nöhring hat vorhin ein paar Bereiche aufgezählt, in die diese Armut hineinwirkt oder wo es schwierig ist, für ärmere Menschen klarzukommen. Zum Beispiel eben Bildungsfragen sind oft komplizierter. Gesundheitsfragen, geht mit der Ernährung los, was kann ich mir leisten? Gehe ich in den Biokonsum und kaufe dafür teuer Geld ein oder nehme ich dann doch die Großpackung vom Discounter? Soziale Teilhabe und die ganz konkreten materiellen Dinge. Frau Hübgen, was ist denn aus Ihrer Sicht da besonders gravierend und wo kann denn auch eine Senatsverwaltung wie Ihre unmittelbar einwirken?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich würde die unterschiedlichen Lebensbereiche eigentlich gar nicht gegeneinander aufwiegen wollen. Also ich will ja nicht mich entscheiden müssen zwischen einer guten Ernährung und Gesundheit oder guten Bildungschancen. Also das Ziel muss ja immer sein, und deswegen ist es ja auch wichtig, ein multi- oder mehrdimensionales Bild von Armut zu haben, weil Armut ist eben nicht nur weniger Geld in der Tasche, sondern eben auch eine schlechtere Gesundheit oder weniger Bildungserfolge oder gar kein Schulabschluss oder dass ich gar nicht in die Kita gehe zum Beispiel oder auch, dass ich in meinem Sozialraum, in dem ich aufwachse, so wenig Freizeitmöglichkeiten habe. Also das, ich finde es schwer, gegeneinander aufzuwiegen, und deswegen hat auch die Berliner Strategie gegen Kinder- und Familienarmut, die eben von der Landeskommission entwickelt wurde, auch gesagt, es gibt eben genau diese vier Handlungsfelder, also die materielle Versorgung, die Bildung, die Gesundheit und die Teilhabe, und wir müssen uns alle anschauen und sie hängen auch alle miteinander zusammen. Und wir haben 15 strategische Ziele entwickelt, sozusagen im Sinne von, wo wollen wir in Berlin hin? Also wir wollen eben, dass Kinder losgelöst von ihrer sozioökonomischen Herkunft eben die gleichen Chancen haben auf eine gute Ernährung, auf die Bildung und so weiter.
Frau Berndt, Sie wollen gleich dazwischen grätschen?
Ja, ich habe gerade noch an der Frage gehangen, warum das bei Kindern und Jugendlichen so besonders ist. Und ich glaube, es ist nochmal wichtig, darüber nachzudenken, dass diese Lebensphase die ist, wo sich die eigene Identität ausbildet. Also auch abseits meiner Herkunftsfamilie. Und wo jede Form von Ausgrenzung, jede Form von Diskriminierung einfach doppelt wirkt, weil es eben diese eigene Identität, wer bin ich, welchen Wert habe ich dadurch, dass ich bin und wo will ich hin, weil das eben alles noch nicht so weit entwickelt ist, wie das vielleicht bei jemandem ist, der ja mit 60 in oder 65, wann auch immer, eine schmale Rente hat. Auch dramatisch, aber natürlich ist diese Lebensphase an der Stelle nochmal eine besondere.
Gut, jetzt würde ich den Ansatz gerne nochmal in die Runde geben. Also Geld spielt natürlich eine zentrale Rolle, das ist klar. Für viele Dinge braucht man einfach Geld, sonst bewegt sich nichts. Aber der Ansatz der Politik, geht es da erstmal darum, die Töpfe besser zu füllen?
Auch, aber ich würde auch sagen, es geht vor allem auch darum, sozusagen das Geld, was wir haben, also möglichst, also bestmöglichst auch auszugeben. In dem Sinne, dass man überlegen muss, für wen wird sozusagen Geld in die Hand genommen auch. Es wird im Bereich der Präventionsketten wird auch häufig gesagt, man muss Ungleiches auch ungleich behandeln. Das heißt, wir müssen in Sozialräume oder auch für Zielgruppen, die besonders benachteiligt sind, müssen wir auch mehr Geld in die Hand nehmen, um sie speziell zu fördern, um Zugänge zu ermöglichen, die auch dann möglichst niedrigschwellig sind. Und auch da in dem Bereich würde ich sagen, Berlin spielt natürlich in dem Bereich der finanziellen Armut, wo ja viele Leistungen, Unterstützungen, die eben das Einkommen von Familien beeinflussen, auf der Bundesebene liegen. Da kann man auf der Landesebene halt auch sehr viel machen, indem man in Infrastruktur investiert, indem man Familien berät, indem man Bildungsmöglichkeiten macht, indem man niedrigschwellige Beratungsangebote schafft. Und auch da ist es eben wichtig, immer noch mal genau hinzuschauen, erreiche ich mit dem Angebot, was total gut gedacht und vielleicht auch gut strukturiert und aufgebaut ist, aber einfach die Sprache nicht spricht, die für die Familien oder auch für die Kinder und Jugendlichen relevant wären, sodass sie denken, das ist nichts für mich. Ich glaube, da haben wir immer noch ganz gute Hebel hier und da, damit auch Angebote, die da sind, auch wirklich genutzt werden.
Herr Nöri, da würde ich gleich Sie bitten, vielleicht können Sie, ich will nicht sagen, Schulnoten verteilen, aber wie gut kommt denn der Berliner Senat, wie er jetzt gerade beschaffen ist, diesen Aufgaben nach, die Frau Hübgen gerade selbst beschrieben hat?
Also Schulnoten zu verteilen würde mir schwer fallen. Wir sind ja ein Bundesverband, das heißt, wir versuchen sozusagen immer auch bundesweit auch so ein bisschen Vergleiche herzustellen und so den Blick zu haben. Diese Berliner, sozusagen die Strategie, die jetzt auf den Weg gebracht ist mit dieser Landeskommission, die ist schon bundesweit sehr vorbildlich. Das muss man sagen, da ist ein sehr vernetzter Ansatz. Weil ich glaube, es geht neben sozusagen der Frage, Geld in die Infrastruktur zu stecken, das ist wichtig. Also wir brauchen gute begleitende Infrastruktur, eine Familienbildung, ein Familienzentrum, wir brauchen gute Beratung, kommt es sehr stark auch darauf an, dass die Akteure miteinander sprechen. Das ist manchmal gar nicht so einfach und da ist sozusagen, da kann man auch für Berlin, glaube ich, keine Gesamtschulnote geben. Das hängt hier auch von der Kommune, also vom Bezirk oder so ab, ob die miteinander sprechen. Das ist manchmal wirklich dramatisch. Da gibt es dann Bezirke mit einer hohen Kinderarmutsquote und es ist allen eigentlich klar, dass zum Beispiel der Übergang in die Grundschule, von der Kita in die Grundschule ein wichtiger Übergangsschritt ist. Aber da redet das Schulamt nicht mit dem Jugendamt, was für die Kita zuständig ist. Die reden nicht mit dem Jobcenter, bei dem vielleicht die alleinerziehende Mutter Leistung bezieht. Und die Verkehrsplanung, dass die ihre Kinder, weil sie vielleicht die Mutter Teilzeit beschäftigt ist und gestresst ist, die Kinder alleine in die Schule schicken kann, die sind schon mal gar nicht involviert. Also diese Vernetzung vor Ort, die ist neben dem Geld in den Familien, neben dem Geld für die Infrastruktur, ist dieses Miteinanderreden und Miteinandertun, Stichwort Präventionsketten ist schon gefallen, das ist so ein Ansatz, um miteinander stärker zu tun, ist ganz zentral. Und da ist Berlin in einigen Bezirken gut auf dem Weg. Also es gibt so Leuchttürme wie Lichtenberg, Kreuzberg. Es gibt auch andere, auch in Neukölln gibt es Ansätze und in einigen Bezirken, ich habe wahrscheinlich jetzt einige vergessen, aber nicht überall und da ist, glaube ich, noch sehr viel Luft nach oben.
Frau Berndt, aus Ihrer Sicht, Ihr Verein ist schon lange aktiv, Sie haben es gesagt, Sie haben also vermutlich Erfahrungen auch im Umgang mit verschiedenen politischen Konstellationen. Wie läuft es denn aus Ihrer Sicht gerade so in Berlin?
Ich weiß gar nicht, ob ich das an aktuell handelnden Regierenden festmachen möchte. Ich glaube, wir haben ganz oft das Problem, dass wir wegen fehlender Ressourcen, wegen fehlender Lobby, warum auch immer, für jedes Problem irgendeine Antwort finden. Und was wir gerade beim Thema Kinderarbeit, das gibt es aber bei anderen Themen auch, vergessen, ist, mit Armut umzugehen als Familie, ist in allererster Linie Stress, Dauerstress. Also wer jemals mal in der Situation war, dass er zu wenig Geld hatte und irgendwo in den Dispo gerutscht ist, weiß, immer dann, wenn man denkt, man ist rausgekrabbelt, kommt der nächste Brief, wo irgendwas drinsteht, was man überhaupt nicht haben wollte. Und diese dauerhafte Stresssituation, wo alle ringsrum ihre Sprache sprechen und nicht meine. Und da geht es mir jetzt gar nicht um unterschiedliche Herkunftssprachen, sondern in der deutschen Sprache sprechen wir unterschiedliche Sprachen. Und jede Behörde redet mit mir so, wie das für sie passt. Und diesen Stress zu bewältigen, das kann man mit solchen Strategien versuchen. Kriegt man aber auch nur hin, wenn man sich genau anguckt, was bei den Leuten vor Ort dann wirklich ankommt. Weil man kriegt immer bei allem eine Antwort von, ach, dafür, für das Problem gibt es doch da und da was. Für das andere Problem kann man da. Welche Familie unter diesem Dauerstress soll denn diesen Überblick haben, über den ja noch nicht mal die Fachleute einen vollständigen Überblick haben, weil es einfach die Vielfalt gar keiner mehr verstehen kann.
Ja. Hinzu kommen ja noch die Umstände. Ich will mal noch das Stichwort Corona mit in die Debatte bringen. Exakt. Stress, das hat ja für viele, gerade für Leute, die eben ohnehin schon viel Stress haben, aus finanzieller Not oder warum auch immer, noch viel mehr Stress gemacht. Frau Hübgen, was hat denn Corona angerichtet, wenn wir auf die Armutslage gerade auch von Kindern und Jugendlichen in Berlin schauen?
Also man muss sagen, dass die Pandemie eigentlich alle Problemlagen, die es schon vorher gab, noch deutlich zugespitzt hat. Ich sag mal, wir haben es ja alle am eigenen Leibe erlebt. Also die Pandemie hat für alle negative Auswirkungen im Leben gehabt. Und das sieht man natürlich auch bei Kindern und Jugendlichen, ob das jetzt eben, ob es ums Lernen geht, ob es um gesunde Ernährung geht, ob es um Bewegung geht, ob es um psychische Gesundheit geht, das war ein ganz, ganz großes Thema tatsächlich. Aber auch da sehen wir in allen Studien, die das tatsächlich auch untersucht haben, dass Kinder und Jugendliche aus Nicht-Akademikerinnen-Familien oder mit einer niedrigen sozioökonomischen Herkunft bei allen diesen Indikatoren noch deutlich schlechter abschneiden oder man sieht, dass die negativen Auswirkungen noch größer sind. Das heißt, die Sprachdefizite sind größer geworden, die Lernrückstände sind noch größer geworden. Entsprechende Eltern sagen deutlich häufiger, dass ihre Kinder viel schlechter mit der aktuellen Situation klarkommen als Eltern, die studiert haben. Und das sehen wir durch die Bank weg in allen Lebensbereichen. Und das ist wirklich sehr besorgniserregend. Also auch gerade was die mentale Gesundheit betrifft, ist da wirklich ein sehr großer Handlungsbedarf.
Herr Nöhring, wie sehr spielt wirklich materielle Armut da eine Rolle beim Umgang mit Corona? Also mir fällt als erstes natürlich ein, dass vermutlich arme Familien nicht mit Technik so bestückt sind wie Akademikerfamilien. Was gehört da noch dazu?
Also die materielle Dimension der Armut ist, hatte ich ja vorhin gesagt, ist sozusagen das Fundament, auf dem auch weitere Einschränkungen basiert. Die mangelnde technische Ausstattung, die Gesundheitskosten sind gestiegen in der Pandemie. Also ich habe selber 3 Kinder, ich weiß auch, was es heißt, mittlerweile jetzt auch wieder Tests selber zu kaufen und Masken zu kaufen und Ähnliches. Und wir dürfen nicht vergessen, wir reden ja eben bei relativer Armut über verminderte Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen. Und in der Zeit, in der alle Einrichtungen geschlossen waren, der Sportverein war zu, das Familienzentrum musste schließen, da musste diese Teilhabe privat hergestellt werden. Was haben wir in der Familie gemacht? Wir haben dann, wenn der Stress zu groß war und die Decke auf den Kopf gefallen ist, dann haben wir Pizza bestellt oder so. Ne? Oder wir konnten immer dann sagen, okay, wenn das vorbei ist, dann fahren wir vielleicht in einen schönen Urlaub. Das können längst nicht alle und diese Perspektiven haben gefehlt. Übrigens fehlen die bis heute. Also manche Einrichtungen haben wieder aufgemacht. Wir haben gerade gehört, zum Beispiel in den Bildungsprozessen sind arme Kinder und Jugendliche weitgehend fast vergessen worden, auch in Aufholprogramme, die jetzt auch bundesweit überhaupt nicht verlängert werden sollen, wie es aussieht. Und jetzt kommt die Inflationskrise. Wir sind ja sozusagen schon in der nächsten Krise. Und es droht sowohl das Geld in der Familie noch knapper zu werden, was ohnehin schon knapp ist, und die Einrichtungen drohen aufgrund von Energiekosten wieder zu schließen. Also es setzt sich gerade so fort, dass eben vor allen Dingen diese Teilhabe eigentlich fast privat organisiert werden muss. Und wenn kein Geld da ist, dann kann die fast nicht stattfinden.
Frau Bernd, wie haben Sie das erlebt? Sie hatten ja dann auch zeitweise gar nicht die Möglichkeit, für Kinder und Jugendliche da Angebote zu schaffen. Mussten Sie auch die Tür zumachen?
Nee, auf der Straße kann man immer arbeiten. Das ist der große Vorzug. Also wir haben tatsächlich die ganze Zeit gearbeitet und haben auch von allem, was man aktivieren kann, wie man Bewegung organisieren kann, bis zu Streetwork-Rundgängen auch mit Impfärztinnen, die sich rausgetraut haben. Das fand ich hervorragend. Also, dass es Ärzte, Ärztinnen gab, die gesagt haben, wir gehen mit euch auf die Straße und wir urteilen nicht darüber, dass irgendwelche Verschwörungstheorien unterwegs sind, sondern wir diskutieren mit den Leuten da, wo sie sind. Das macht eine Menge, wenn Leute sich mal auf den Weg machen und einfach mitkommen und sagen, wir gehen in den direkten Dialog. Wie das ist, wenn eine Familie mit 3 oder 4 Kindern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit ein paar Handys und eigentlich keinem WLAN-Anschluss Homeschooling machen soll. Was das für Eltern, die vielleicht auch nicht einen Bildungsstand haben, wo sie diesen Schulstoff mal so aus dem Handgelenk hinkriegen, was das bedeutet, also welches Stresslevel da in der Familie ist, das können sich, glaube ich, die meisten Menschen nicht vorstellen. Und dann ist immer die Frage, welche Schlüsse zieht Politik, wenn sie sagen, ja, Akademikerfamilien stecken das besser weg, ja, die haben in der aller Regel auch die größeren Wohnungen. Es ist eben nicht nur eine Frage von Kompetenz, aber natürlich gehört auch zu sozialer Kompetenz, zu sozialer Ressource, habe ich hilfsbereite Nachbarinnen, habe ich Familie, die unterstützt noch woanders. Also was kann ich auch an Ressource aktivieren, um meine eigene Situation zu verbessern? Und da sind arme Familien ganz oft schlechter ausgestattet, weil viele arme Familien einfach auch in bestimmten Stadtteilen leben, es den Nachbarinnen ganz genauso schlecht geht.
Kinderarmut in Berlin ist unser Thema heute. Wie drängend ist dieses Problem? Wer tut was dagegen? Darüber diskutieren wir bei der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Und das sind meine Gäste. Dr. Sabine Hübgen, Leiterin der Geschäftsstelle der Landeskommission zur Prävention von Kinder- und Familienarmut in der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Alexander Nöring, er ist Geschäftsführer des Zukunftsforums Familie und Mitglied im Koordinierungskreis beim Ratschlag Kinderarmut Berlin, und Elvira Berndt, Geschäftsführerin von Gangway, einem Verein, der sich um Jugendliche und Erwachsene kümmert, die einen Teil ihres Lebens auf der Straße verbringen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber dabei auch viele Kinder und Heranwachsende aus armen Familien. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen über die Frage diskutiert, was hat Corona mit armen Menschen gemacht? Was hat Corona an zusätzlichen Problemen gebracht? Da ist einiges zusammengekommen. Es fiel aber das Stichwort, wir sind ja schon in der nächsten Krise, das ist die Finanzkrise. Das heißt ganz konkret Inflation. Mal so 2, 3 Brötchen kaufen, wenn der Hunger kommt, ist auch gar nicht mehr so einfach, wenn man dafür so ein Brötchen, ich weiß gar nicht, 60, 70 Cent zum Teil hinlegen muss. Dann kommen die Heizkosten dazu, dann kommen die steigenden Mieten dazu und. Nun gibt es ja Hilfspakete aller Art, also praktisch jeden Tag irgendein neues. Frau Hübgen, sind arme Menschen angemessen bedacht mit Hilfen des Staates?
Das ist natürlich, bevor die Hilfen überhaupt schon sozusagen sich entfalten können, schwer zu bewerten. Man kann ja in der Hinsicht jetzt erstmal nur Prognosen und Einschätzungen abgeben. Grundsätzlich würde ich sagen, dass Familien oder auch insgesamt benachteiligte oder auch von Armut betroffene Personen mitgedacht werden. Ob das ausreichen wird, ist natürlich die große Frage, weil wir ja alle noch gar nicht genau wissen, welche Preissteigerungen noch auf uns zukommen. Und ich glaube, da wird es natürlich wichtig sein, dass die Hebel, die jetzt in die Hand genommen werden, oder auch die Lösungen, die verschiedenen Maßnahmen, das Entlastungspaket, dass die auch schnelle und flexible Anpassungen auch beinhalten, wenn die Situation sich noch weiter zuspitzen wird.
Ich muss mal dazu sagen, für mich ist es recht schwer gewesen, überhaupt einen Überblick mal zu finden. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Eigentlich bräuchte man sowas wie einen Berater an seiner Seite. Wer hat den schon? Herr Nöring, wer hilft da? Oder ist das dann wirklich Zufallsgenerator, ob ich den richtigen Antrag stelle?
Also wir stellen immer wieder fest, dass Bürokratie eigentlich eine Last der Armen ist. Es ist ja nicht nur so, dass arme Menschen, vorhin ist der Begriff Kommstruktur gefallen, arme Menschen zu der Behörde gehen sollen, um sich da Leistungen vielleicht zu beantragen, die furchtbar kompliziert sind, sondern sie müssen einfach viel mehr Bürokratie bewältigen, um das zu bekommen, was ihnen eigentlich sogar laut unserem Grundgesetz, unserer Verfassung zusteht. Auch das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und das ist auch mit den Hilfspaketen nicht besser geworden. Ich würde ganz klar sagen, armutsbetroffene Kinder, Jugendliche und Familien werden überhaupt nicht ausreichend bedacht. Also wir haben, um zwei Beispiele rauszugreifen, das eine Beispiel, es werden die Regelsätze im sogenannten jetzt für das BürgerInnengeld, jetzt gerade noch Hartz IV, werden steigen, durchaus um 40 bis 50 Euro. Bei den Kindern und Jugendlichen sind es im Durchschnitt 12%. Jetzt haben wir es mit Lebensmittelpreissteigerung zu tun von 14+%. Wir haben es mit Energiepreissteigerung zu tun, die immens sind. Und Strom zum Beispiel ist etwas, was auch bei Kindern und Jugendlichen aus dem ganz normalen Regelsatz bestritten werden soll. Da gibt es nichts extra für Strom. Bei Gas ist es ein bisschen anders, aber bei Strom eigentlich fast nichts extra. Und diese Regelsätze waren vorher schon viel zu wenig. Das ist nicht ausreichend, was da sozusagen jetzt beschlossen wurde. Und es kommt viel zu spät. Es soll ab Januar gelten. Jetzt haben die Familien, die schon kein Geld haben, die nichts gespart haben, viel zu wenig in der Tasche. Wir hören aus Beratungsstellen, aus Familienzentren, hören wir täglich, dass vorherrschende Thema vor Ort ist, dass die Familien nicht wissen, wie sie morgen noch was zu essen auf den Tisch bringen soll. Zweites Beispiel, Kindergeld. Das Kindergeld soll etwas erhöht werden um 18 Euro. Das klingt immer gut. Was dahinter aber steht, was immer sozusagen immer gar nicht mit dazu gesagt wird, wir haben in Deutschland ein sehr kompliziertes System. Das Kindergeld ist sozusagen eigentlich eine Steuerleistung. Das heißt, eigentlich wird am meisten in Deutschland entlastet über Steuerfreibeträge. Und ich kann in der Steuer die stärker entlasten, die mehr Steuern zahlen, das heißt, die höhere Einkommen haben. Und das passiert hier auch. Das Kindergeld sind die Brosamen, die dann aber auch sozusagen noch im Hartz IV angerechnet werden, die beim Unterhalt verrechnet, beim Unterhaltsvorschuss verrechnet werden, beim Unterhalt verrechnet werden. Also das ist eine überhaupt nicht zielgenaue Leistung. Das, was hier gemacht wird, ist ein Entlastungspaket, würde ich sagen, was in die Mittelschicht wirkt, was in die obere Mittelschicht noch besser wirkt, aber bei armen Familien unterm Strich überhaupt nicht. Es ist eine völlige politische Katastrophe, sozialpolitische Katastrophe.
Jetzt wird ja über eine mögliche Kindergrundsicherung diskutiert. Das ist ja auch schon relativ weit gediehen. Also ich sage mal zumindest die Ideen. Viele Politikerinnen und Politiker finden das gut. Die Frage ist, wann kommt es? Kommt es in welcher Form? Wie auch immer. Frau Berndt, ist das grundsätzlich eine gute Idee? Wie soll die überhaupt funktionieren?
Ach, wie die funktionieren kann Herr Nöhring viel besser erklären als ich. Es ist natürlich eine gute Idee, Kinder auch materiell anders abzusichern. Und ich würde sagen, das ist einerseits natürlich die Geldleistung, die gebraucht wird, die stabil ist, mit der man rechnen kann. Aber es ist immer auch ein Signal in die Gesellschaft. Also ich glaube, bei allen Dingen, die Politik tut, hat es ja immer auch eine Signalwirkung. Aber ich bin nicht so schnell im Denken. Ich war gerade noch bei dieser anderen Frage vorhin. Wir waren ja die ganze Zeit auch während Corona vor Ort. Und eben habe ich gedacht, als Sie vorhin gefragt haben, ja, wenn jetzt wieder eine Corona-Welle kommt im Winter, dann sind die Behörden wieder alle im Homeoffice. Also die Menschen, die darauf angewiesen sind, da hinzugehen, die erreichen ja dann dort gar keinen mehr. Das können sie dann vielleicht per Mail oder online oder die meisten Beantragungen laufen online. Also es ist eh schon schwierig. Insofern ist Ihre Frage danach, ob es in Familienzentren, in Nachbarschaftseinrichtungen, wo auch immer Familien erreicht werden, auch niedrigschwellige Beratung gibt in solchen Krisensituationen, total berechtigt. Und ich muss dann sagen, wir sind Oberkante, Unterlippe mit Arbeit zugepackt. Wir haben in dieser Stadt wirklich viel zu tun. Es ist nicht so, dass in Krisensituationen wie bei Corona bei uns dann die Mailpostfächer voll sind, weil die Behörden oder die Politik, die Geld beschließen, uns mal schnell sehr passgenau mitteilen, was wir denn den Menschen vor Ort erzählen könnten, sondern wir erarbeiten uns das alles selbst. Wir haben während Corona mit Comics und Aufklärung, wir haben alles getan, um irgendwie Menschen konkret zu erreichen, aber wir mussten uns das immer selbst erarbeiten. Das wird nicht mitgedacht. Wenn Politik Geld beschließt, das ist ja so ein Irrglaube, viel Geld, und das setzt sich um. Nein, das viele Geld ist wichtig, Aber die Umsetzung, da muss was passieren. Das ist ein weiter Weg bis zu den Menschen in der Lebenslage, die eher stressbehaftet ist.
Wir haben es ja auch erlebt, dass viele Mittel gar nicht abgerufen werden in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen, weil die Wege viel zu kompliziert sind, weil die, die es betrifft, gar nicht davon erfahren. Aber ich würde trotzdem noch mal zur Kindergrundsicherung zurückkommen, vielleicht um es noch mal plastisch zu machen. Frau Hübken, was ist denn das Bessere an einer Kindergrundsicherung? Ich gehe mal davon aus, Sie finden es auch nicht so schlecht, oder?
Das ist richtig. Ich würde sagen, die Kindergrundsicherung beinhaltet tatsächlich einige Vorteile und die wurden auch zum Teil schon genannt von Frau Berndt, aber ich möchte noch ergänzen, dass es auch total wichtig ist, eben weil es diesen Leistungs- oder auch Gesetzesdschungel eben gibt, dass es das durch diese Kindergrundsicherung zumindest ein paar Leistungen, die eben für Familien oder für Kinder wichtig sind, eben vereint werden. Also es soll ja eben eine Verschmelzung sein von verschiedenen Leistungen. Und ich glaube, das, also darin liegt ein ganz großes Potenzial.
Und da hätten dann, Herr Nöhring, auch arme Menschen, speziell arme Kinder, was konkret davon?
Das ist die Grundidee der Kindergrundsicherung, würde ich sagen. Also wir arbeiten seit 2009, da haben wir sozusagen angefangen, in einem großen, breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis die Forderung nach einer Kindergrundsicherung zu erheben und so Modelle mitzuentwickeln. Es geht darum, einmal, wie gerade gesagt wurde, sogenannte pauschal bemessene Leistungen, also das, was sozusagen pauschal abgebildet wird an Geldleistungen, zusammenzuziehen zu einer. Das Sozialgeld aus dem Hartz IV, sagen Kinder, haben im Hartz IV eigentlich im SGB II nichts verloren. Das ist ein Gesetz zur Arbeitsförderung. Da haben Kinder eigentlich qua Definition nichts verloren. Die müssen da raus, da muss anders drauf geschaut werden. Also Sozialgeld, Kindergeld. Wir würden auch sagen, aus der Steuer, diese Ungerechtigkeit in den Freibeträgen, aber auch Kinderzuschlag. Es gibt so eine ganze Reihe von Leistungen, die eben alle einzeln beantragt werden können. Die müssen da rein. Und dann muss es besser finanziell ausgestaltet sein. Das ist so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, es soll möglichst einfach und möglichst automatisiert berechnet sein. Also Beispiel, es gibt Länder in der Europäischen Union, die haben, da hat man als Bürger, als alle Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, Unterlagen dem Staat nur einmal zur Verfügung stellen zu müssen und nicht 12-mal, wenn ich 12 verschiedene Leistungen beantrage. Das ist so ein Grundgedanke. Ne? Das wäre ja auch eine Idee, dass der Staat vielleicht stärker nachfragt. Nicht, im Gegensatz zur KOM-Struktur ist es der aus einem Verband, der viel mit sozialer Arbeit zu tun hat, sei mir gestattet zu sagen, es ist vielleicht der Aufsuchende oder der zugehende Sozialstaat, also der sich darum kümmert, dass die Leistungen auch bei denen ankommen, die sie brauchen. Das ist die Grundidee der Kindergrundsicherung und davon versprechen wir uns auf jeden Fall, wenn sie denn gut gemacht wird, das ist ja nochmal eine andere Sache, und in ausreichender Höhe bereitgestellt wird. Ja,
da lassen Sie mich kurz nachfragen, genau. Ausreichende Höhe, was schwebt Ihnen denn davor?
Also als Bündnis sagen wir, jedes Kind sollte der Gesellschaft gleich viel wert sein. Kein Unterschied zwischen reichem oder armem Kind. Und da geht es um das sogenannte Existenzminimum. Das heißt, es wird staatlich immer festgelegt, was denn ein Kind so zum Aufwachsen braucht. Und da gibt es ganz unterschiedliche Höhen in Deutschland. Es gibt im sogenannten Steuerrecht, also da, wo auch hohe Einkommen erzielt werden, ist es am höchsten, dieses Existenzminimum. Da wird gesagt, im Moment 699 Euro pro Monat und Kind, das ist die Summe, die muss sozusagen dem Steuerzahler quasi freigestellt werden. Da sind so Mietkostenanteile drin und Ernährung und Bildung und so. Das muss eigentlich bereitgestellt werden. Im Sozialrecht, Hartz IV, haben wir am wenigsten drin, vor allen Dingen für Bildung und Teilhabe. 27 Euro für Bildung und Teilhabe im Vergleich zu über 240 Euro im Steuerrecht, so. Und im Unterhaltsrecht, da wo Unterhalt gezahlt wird, wenn Eltern getrennt sind, ist es unterschiedlich. Wir sagen eine Summe für alle, denn es sind Kinder. Ja. Und weil das die höchste Summe ist, die im Spiel ist, sagen wir 699 Euro pro Kind und Monat.
Ich würde gerne nochmal die Jugendlichen ins Spiel bringen und hätte da auch eine Frage an die Expertinnen der Kindergrundsicherung, weil die Altersgruppe, die auch in der ganzen Corona-Zeit extrem unter den Tisch gefallen ist, sind die jungen Volljährigen. Also die jungen Menschen, die noch nicht wirtschaftlich selbstständig sind, sondern noch in dieser Verselbstständigungsphase, in der Ausbildungsphase. Also 18 bis Mitte, Ende 20. Die spielen auch in der ganzen Armutsdiskussion eine geringe Rolle. Da wird selten hingeguckt. Sie sind aber durchaus heftig von Armut betroffen.
Da wird nicht hingeguckt, weil man davon ausgeht, die müssten dann auch für sich selbst schon sorgen?
Ich weiß nicht, ist vielleicht eine Frage von Lobby. Ja, es gibt im Bereich Familienverbände bezogen auf Kinder, auf Familie, vielleicht einen stärkeren Blickwinkeln eine stärkere Lobby. Und dann wieder bezogen auf Erwachsene, Jugendliche fallen, junge Erwachsene fallen da ganz oft raus. Also alleine, wenn man in Berlin in der Verselbstständigungsphase und erst recht in Corona, aber sonst auch, eine Wohnung sucht und sich gerne eigenständig irgendwo niederlassen möchte, ist es ein Undenk, und zwar sowohl was die Möglichkeiten als auch was die Finanzen betrifft. Aber in dieser Phase der Ausbildung wäre für mich die Frage, gibt es da auch Kindergrundsicherung? Weil im Unterhaltsrecht sind die ja noch nicht wirtschaftlich selbstständig.
Könnte man ja einfach regeln, würde ich sagen. Aber ja. Wie stehen die Chancen? Frau Hübgen?
Also aus fachlicher Sicht würde ich das jetzt erstmal für sinnvoll erachten, dass diese Gruppe auch mitbedacht wird. Aber ich glaube, bei dem Ganzen, also es gibt ja bei der Kindergrundsicherung einfach noch sehr viele offene Fragen. Eben, wer soll der Kreis sein, der darin bedacht wird? Und
ja, vielleicht kann ich daran anschließen. Also es gibt natürlich die Überlegung, sozusagen jetzt auch schon in einer BAföG-Reform, die passiert ist, sind schon Teile aus der Kindergrundsicherung sozusagen mit angedacht worden, mit angelegt worden. Also dass die Kindergrundsicherung grundsätzlich gezahlt wird, ähnlich wie das Kindergeld heute, bis 25 oder den ersten berufsqualifizierenden Abschluss. Das war mal bei 27, das wäre eigentlich besser. Dann würde es auch sozusagen mit dem sonstigen Kinder- und Jugendhilferecht übereinander liegen. Also eigentlich bis 25 respektive 27 Kindergrundsicherung. Da muss aber natürlich, da sind die Lebensphasen dann nochmal ein bisschen anders, je nachdem in der Phase, die Sie gerade angesprochen haben, der Verselbstständigung. Also ist jemand ausgezogen, braucht er natürlich höhere Wohnkosten, da muss mehr gezahlt werden oder mehr unterstützt werden. Verdient jemand durch eine Ausbildung ein Gehalt, dann sollen die Kindergrundsicherungen keinen Arbeitgeber davon entlasten, ein Ausbildungsgehalt zu zahlen, sondern das muss natürlich vorrangig sein. Da müssen auch, da wo es geleistet werden kann, bessere Ausbildungsvergütungen her. Also da muss man nochmal gucken, wie man das verrechnet. Grundsätzlich ist der Gedanke auf jeden Fall angelegt, und so sieht es, denke ich, auch die Bundesregierung, bis 27. Ein Gedanke noch, weil Sie, das hatte ich mir auch schon aufgeschrieben, Jugendliche angesprochen haben. Es sind auch ganz stark Jugendliche unter 18, die gerade in der Corona-Krise völlig vom Radar gefallen sind. Also was wir uns als Gesellschaft in Bezug auf Kinderrechte, in Bezug auf Demokratieverständnis geleistet haben, nämlich zu sagen, also liebe jungen Menschen, beteiligt euch mal schön, das ist wichtig für die Demokratie, aber wenn es zu einer Krise kommt, dann interessiert uns eure Meinung zu Lockdown, zu Wiederöffnung von Schulen, interessiert uns überhaupt nicht. Das ist sozusagen wirklich demokratiegefährdend, das ist ganz brutal. Und Jugendliche, aber auch junge Erwachsene sind auch noch mal ganz anderen Formen der Diskriminierung ausgesetzt. Bei kleinen Kindern haben wir, glaube ich, alle miteinander verstanden, dass sie für ihre Armut nichts können. Übrigens Eltern ja, also wirklich in den allermeisten Fällen auch nicht. Aber bei Kindern haben wir es irgendwie verstanden. Bei Jugendlichen wird dann ganz schnell gesagt, das sind so Sprüche, jeder ist seines Glückes Schmied und Lehrjahre sind keine Herrenjahre und so. Alle kennen das vielleicht von unseren Großeltern. Das sind so Sprüche, die immer zeigen, Jugendliche und junge Erwachsene, die sind selber schuld daran. Und das ist ja mitnichten so. Die kommen oftmals oder manchmal aus einer Armutsbiografie und können da nichts dafür.
Und ich glaube, das hat neben dem, dass mir Jugendliche ganz besonders am Herzen liegen, hat es auch für mich eine große Bedeutung bezogen auf das, was immer so Vererbung von Armut genannt wird. Also die Frage der Berufschancen, die Frage, finde ich eine Ausbildung, die mich erfüllt, und halte ich die auch durch? Oder verzichte ich vielleicht, weil die Ausbildungsvergütung so niedrig ist, darauf, weil ich denke, ich kann meiner Familie nicht zur Last fallen? Auch das gibt es ganz oft. Also die Frage, schaffen wir das, dass junge Menschen unabhängig davon, ob sie aus armen Familien kommen, so in ihr Erwachsenenleben starten können, dass sie das wirklich selber gestalten können, damit sich diese Kreisläufe eben nicht ständig wiederholen.
Frau Hübgen, gibt es einen Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Armut?
Also ich aus einer wissenschaftlichen Perspektive, weil ich auch Soziologin bin, finde ich das Wort Zusammenhang in dem Kontext schwierig, weil es ganz stark nach Kausalität klingt, so als würde Zuwanderung oder Migrationsgeschichte eben per se zu Armut führen. Und ich glaube, da sind wir uns ja wahrscheinlich auch einig, dass das gar nicht der Fall ist, sondern wir würden immer eher sagen, es geht um eine Korrelation. Also sozusagen bei dieser Gruppe von Menschen sehen wir eine höhere Armutsbetroffenheit. Das ist erstmal nur eine Beschreibung. Das ist das, was wir in der Gesellschaft sehen. Und das hängt mit verschiedenen Dingen zusammen. Also da muss man sich als Land, als Deutschland aufrangen, also auch von der Geschichte her gesehen, also welche Personen haben wir sozusagen in Form von einer Arbeitsmigration auch eingeladen. Also welche soziodemografischen Merkmale bringen diese Menschen mit? Dann muss man sich auch fragen, was sind Benachteiligungen, die diesen Menschen erfahren? Auch hier besonders Kindern, was Sprache betrifft, Sprachförderung betrifft, was aber auch der Umgang betrifft in der Kita, in der Schule. In der Forschung würden wir sagen, also Benachteiligungen potenzieren sich. Wenn ich eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, auch von Armut betroffen zu sein und gleichzeitig zum Beispiel Migrations- oder Fluchtgeschichte habe, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich zum Beispiel von Lehrkräften oder auch von Erzieherinnen auch sozusagen anders behandelt werde und für mich sozusagen, was ja auch schon gesagt wurde, noch mehr anstrengen muss, um überhaupt gesehen zu werden, um die gleichen Noten haben zu können, um überhaupt auch als intelligent oder pfiffig, also sage ich jetzt mal alle positiven Attribute, die man haben kann, dass das überhaupt sozusagen gesehen wird.
Aber die Startbedingungen sind ja auch ganz andere. Ja, also genau. Kleine Kinder, die mit geflüchteten Eltern nach Deutschland kommen, die lassen ja ihr Hab und Gut in der alten Heimat und sind dann erstmal von vornherein auf staatliche Unterstützung angewiesen. Was macht das mit, gerade auch mit Kindern und Jugendlichen, Herr Nöhring?
Ja, also genau, Sie haben jetzt das Thema Flucht angesprochen. Also Migration ist natürlich nicht gleich Migration. Gerade in der Stadt wie Berlin, die sich auch selbst ja eigentlich als internationale Stadt begreift und wie andere Großstädte ja auch, Sie haben es vorhin Zuwanderung genannt oder Migration, ganz unterschiedliche Gesichter haben kann, ganz unterschiedliche Bildungshintergründe, unterschiedliche Rahmenbedingungen und auch unterschiedliche Gesetzgebung. Also wenn man sich mal so ein bisschen die Aufenthaltsgesetzgebung irgendwie einfuchst, dann sieht man schon gleich, das folgt eigentlich keiner Systematik, sondern das ist eigentlich ein wahnsinniger Wildwuchs. Und da gibt es zum Glück einige Vorteile für einige Gruppen, aber es ist dann nicht ersichtlich, warum Menschen aus, weiß ich nicht, aus Serbien oder aus Bosnien-Herzegowina anders behandelt werden als Menschen aus der Türkei oder aus Simbabwe. Und also es ist sozusagen, es ist ganz furchtbar, das ist so der eine Punkt. Migration ist nicht gleich Migration. Und dann, was Frau Hübgen gerade sagte, also dann sind Menschen hier Diskriminierung viel stärker ausgesetzt. Ich erinnere mich an eine Podiumsdiskussion, vielleicht darf ich die Anekdote erzählen. Da saß eine Frau auf dem Podium und wurde so gefragt, ob sie denn jetzt sozusagen glücklich sei. Sie sei doch jetzt hier angekommen als alleinerziehende Mutter, nach Deutschland geflohen und sei jetzt als Pflegehelferin tätig. Das ist ein sehr ehrbarer Beruf. Und dann hat sie auch gesagt, ja, ich bin total glücklich, also sie sollte das wohl sagen, ich bin total glücklich, früher war ich ja Lehrerin in Afghanistan. Und da habe ich mir nur gedacht, haben wir nicht einen Lehrerinnenmangel in Deutschland? Also das zeigt, dass wir überhaupt nicht bereit sind, irgendwie sozusagen da wirklich als Aufnahmegesellschaft zu funktionieren. Das führt natürlich auch zu anderen Einkommen. Und das Dritte, wenn zum Beispiel im Asylbewerberleistungsgesetz auch Leistungen, auf die Familien dann richtigerweise in Anspruch haben, die liegen einmal noch unterhalb der Hartz-IV-Sätze und das wenigste davon wird in Geld ausgezahlt, sondern das meiste in sogenannten Sachleistungen. Also da gibt es dann sozusagen in der Erstaufnahmeeinrichtung gibt es dann so ein Paket mit Lebensmitteln und die Menschen haben überhaupt keine eigene Wahl, für welche Lebensmittel sie ihr Geld ausgeben wollen. Also auch da ganz viel Diskriminierung, Wohnungsmarkt, noch so ein Punkt, wir könnten die Liste endlos fortsetzen. Und das sind natürlich ungleich schwierige Startbedingungen, erst recht für die Kinder. Hm. Ja.
Frau Berndt, können Sie sich eine Gesellschaft ohne Armut vorstellen?
Ja.
Wie müsste die beschaffen sein?
Das ist so eine schwierige Diskussion, weil ich natürlich diese Kämpfe um die Kindergrundsicherung und um besseres Arbeitseinkommen, gerade für Alleinerziehende, um Ausbildung für Alleinerziehende, die das oft in Teilzeit machen können und so, das finde ich alles extrem wichtig. Aber ich glaube, dass das Entscheidende nicht die genaue Summe des Geldes ist, was man in der Tasche hat, sondern dass das Entscheidende ist, dass zu allen Ressourcen einer Gesellschaft ich einen Zugang bekomme und ich um diesen Zugang auch nicht erst bitten muss oder ihn irgendwo beantragen muss oder jemand großzügig mir das dann genehmigt. Also die Demütigung, die da drin steckt, Hilfe anzunehmen. Und die Diskriminierung, die damit einhergeht, weil das eben jemand so oder so entscheiden kann, die produziert Ohnmacht. Und Angst, weil ja vorhin die Frage war, was kommt demnächst? Angst und Ohnmacht sind furchtbar destruktive Gefühle. Und ich glaube, das ist was, was wir als Gesellschaft ja in Richtung Politik und Verwaltung sagen müssen, was wir aber auch selbst leisten müssen. Also gerade soziales Kapital können wir alle zur Verfügung stellen, indem wir nach Nachbarskindern mal gucken oder das Patenkind der Alleinerziehenden in der nächsten Umgebung danach gucken. Oder wir haben ja viele Lesepatinnen in Schulen und so. Oder dass jemand eben zur Nachbarschaftseinrichtung in die Beratung gehen kann als Familie und Gleichgesinnte trifft.
Hm. Aber das sind ja jetzt schon auch wieder Fragen, wie gehen wir um mit Armut? Wie helfen wir möglichst sinnvoll? Aber muss Armut denn überhaupt entstehen? Frau Hübgen, ist das eine schöne Fantasie, Armut irgendwann mal rauszukriegen aus dieser Gesellschaft, oder ist das zu schaffen?
Also das ist natürlich die große Vision, würde ich sagen, oder die Utopie, die uns ja auch alle, die wir zu dem Thema arbeiten, ja auch anspornen. Aber wenn man sich das so vorstellt, Armut ist ja eine Folge von sozialen Ungleichheiten. Und in den letzten Jahren ist ja auch die Einkommensungleichheiten sind in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern, ja, die auch in den reichen Ländern ja auch wieder gestiegen. Das heißt, wir rücken ja auch von dem Ziel auch stückchenweise auch noch mal weiter weg. Aber der Wohlstand, den wir haben, also ich finde, es ist auch einfach eine Frage der Umverteilung und ich glaube, da steckt wirklich ein ganz großes Potenzial noch drin, wenn wir schon, sage ich jetzt mal auch vor allem nicht kurzfristig, dieses Ziel, eine Gesellschaft ohne Armut, dass wir die kurzfristig nicht erreichen, aber dass es zumindest etwas ist, worauf wir hinarbeiten sollten, dass wir eben genau diese Einkommensungleichheiten auch wieder reduzieren.
Eine Gesellschaft ohne Armut wäre die, wo Kinder, Jugendliche und Familie oder alle Menschen ausreichend Geld haben, um ihre Existenz zu sichern. Und für Kinder und Jugendliche, da heißt es ein Aufwachsen in Wohlergehen, also dass sie so aufwachsen können, dass sie eine gute Verselbstständigung haben und gut dann ins Erwachsenenalter gehen können. Es braucht eine Haltung. Wie gesagt, jeder Mensch in unserer Gesellschaft ist gleich viel wert, ist viel wert, kann was beitragen, egal welcher Herkunft. Das wäre die armutsfreie Gesellschaft.
Das war das RBB 24 Inforadio Forum, heute aus der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Mit dabei Dr. Sabine Hübgen, Leiterin der Geschäftsstelle der Landeskommission zur Prävention von Kinder- und Familienarmut in der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Alexander Nöring, Geschäftsführer des Zukunftsforums Familie. Und Elvira Berndt, Geschäftsführerin von Gangway, einem Verein, der sich vor allem um Straßensozialarbeit kümmert. Ich danke Ihnen herzlich für die Debatte, danke Ihnen hier im Saal für Ihr Interesse. Kurz noch der Hinweis, man kann das Ganze nachhören, zum Beispiel über die RBB 24 Inforadio App oder auch die ARD Audiothek. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.